Ich möchte diese Predigt mit einer kleinen Umfrage beginnen. Ich stelle euch gleich zwei Fragen und ihr zeigt bitte eure persönliche Antwort mit den Fingern eurer Hand. Dabei bedeutet 0 Finger gar nicht und 5 Finger sehr stark. Okay? Also die erste Frage. Wie stressig ist euer Leben im Moment? Oh. Okay. Die zweite Frage, wie sehr treiben dich im Moment Sorgen um? Okay, ist ein interessantes Bild. Ob wir damit dem Durchschnitt aller Deutschen entsprechen, das kann ich jetzt so auf Anhieb hier nicht erkennen. Aber Fakt ist, dass sich in der gesamten volljährigen deutschen Bevölkerung 60% der Menschen gestresst fühlen. 23% sogar häufig gestresst. Dies ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Techniker Krankenkasse. Demnach ist das höchste Stresslevel bei den 30- bis 39-Jährigen zu finden. Die befinden sich ja häufig in der Phase des Karriere- und Familienaufbaus. Und in den nächsten 10 Jahren sinkt das Stresslevel dann, um bei den über 50-Jährigen wieder anzusteigen. Und dies begründeten die Befragten mit der Angst, im digitalisierten Berufsleben nicht mehr mithalten zu können. Ab 70 sinkt das Stresslevel dann wieder rapide und 40% der über 70-Jährigen sagen, sie hätten gar keinen Stress mehr. Ja, und mit dieser Alterskurve ist vielleicht auch das Ergebnis dieser kleinen Umfrage hier im Gottesdienst zu erklären. Auch wenn ich mich nicht mehr in der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen befinde, kenne ich diese Zeiten des Stresses und der Hektik in meinem Alltag sehr gut. Und daher hat mich der Text, über den ich heute predigen möchte, auch sehr angesprochen. Er ist nämlich mit Die Ruhe Gottes überschrieben. Das klingt toll, oder? Finde ich. Ich möchte euch den Predigttext lesen aus Hebräer 4, die Verse 1 bis 13, nach der Übersetzung Hoffnung für alle. Und ihr könnt gerne da vorne mitlesen. Die Ruhe Gottes. Deshalb müssen wir alles daran setzen, um das Ziel nicht zu verfehlen, solange Gottes Zusage noch nicht erfüllt ist und seine Ruhe und seinen vollkommenen Frieden zu schenken. Denn auch uns hat Gott diese Zusage gegeben, die er unseren Vätern gab. Ihnen freilich nutzte das nichts, denn sie haben Gottes Wort zwar gehört, aber nicht danach gehandelt. Doch wir, die wir im Glauben daran festhalten, werden in sein Reich des Friedens kommen. Gott hat gesagt, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Und das sagte Gott, obwohl er diesen Ort der Ruhe von allem Anfang an bereit hielt. Es heißt doch vom 7. Schöpfungstag, am 7. Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von seiner Arbeit aus. Dennoch schwört Gott, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, gelangen, wo sie zur Ruhe kommen. Das bedeutet, Gottes Angebot, uns in sein Reich des Friedens aufzunehmen, besteht auch heute noch. Denn unsere Väter, denen dieses Versprechen zuerst galt, haben seine Erfüllung nur deswegen nicht erlebt, weil sie sich Gottes Willen widersetzten. Gott hat jetzt einen neuen Tag festgesetzt, an dem er sein Versprechen erfüllen wird. Will. Dieser Tag heißt heute. Von ihm sprach schon König David. Wenn ihr heute Gottes Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht, wie es eure Väter getan haben. Hätte Josua sie tatsächlich zum Ort der Ruhe geführt, würde Gott nicht später von einem anderen Tag sprechen. Gottes Volk wartet also noch immer auf die Zeit der Ruhe, die ihm Gott zugesagt hat. Wer zu dieser Ruhe gefunden hat, wird von aller seiner Arbeit ausruhen können, so wie Gott am 7. Schöpfungstag von seinen Werken ruhte. Darum setzt alles daran, zu dieser Ruhe Gottes zu gelangen, damit niemand durch Ungehorsam das Ziel verfehlt. Unsere Väter sind uns darin ein warnendes Beispiel. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines zweischneidigen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, trennt dort Menschliches von Göttlichem und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen, vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder, ohne Ausnahme, muss Gott Rechenschaft geben. Auf den ersten Blick ganz schön verworren, oder? Und dabei habe ich schon eine moderne Übersetzung gewählt. Ihr könnt mir glauben, wenn mich die Überschrift nicht so fasziniert hätte, hätte ich mir einen leichteren Predigttext ausgesucht. Um mehr verstehen zu können, habe ich erstmal einige Informationen über den Hebräerbrief gesammelt. Es ist nicht ganz klar, wer diesen Brief geschrieben hat. Das Entstehungsdatum wird auf 60 bis 70 nach Christus geschätzt. Und höchstwahrscheinlich wurde dieser Brief an Judenchristen, also Juden, die den Glauben an Jesus Christus angenommen hatten, außerhalb von Jerusalem geschrieben. Eventuell hatten diese ehemaligen Juden auf einer Pilgerreise nach Jerusalem die Pfingstpredigt des Paulus gehört und waren so zum Glauben an Jesus gekommen. Und dann, wieder zurück in ihre Heimat, vielleicht in Italien oder in Griechenland, hatten sie dann mit der Ablehnung und Verfolgung zu kämpfen, sodass sie lieber wieder in die sichere jüdische Gemeinde ihrer alten Heimat zurückkehren wollten. Der Verfasser des Hebräerbriefes setzt nun alles daran, diese Rückkehr zum Judentum zu verhindern. Dabei wechselt er zwischen Erklärungen und Ermahnungen ab und nimmt dabei häufig Bezug auf die jüdische Geschichte. Und deshalb habe ich diesen Text mal chronologisch sortiert, denn die Zeitsprünge darin, die machen ihn so verworren. Denn schließlich sind wir nicht ganz so vertraut mit der jüdischen Geschichte wie die Adressaten dieses Briefes damals. Und um ihn besser sortieren zu können, habe ich die einzelnen Passagen mal farbig markiert, wenn du das mal zeigst, genau, und dann noch einmal kleiner dargestellt, damit man Platz auf den Seiten hat. Und so könnt ihr sehen, dass es sich um 4 Zeitepochen handelt, in denen der Autor immer wieder hin und her springt. Und wenn man die sortiert, dann sieht das so aus. Helmut, jetzt kommt dein Auftritt. Genau. Dann wandern die einzelnen Fragmente in die einzelnen Zeitepochen hinein. Und dann wird das Ganze etwas klarer. Das braucht ihr jetzt auch nicht lesen können, ich erzähle das gleich. So, lasst uns diese 4 Zeitepochen mal etwas genauer angucken. Die erste. Noch einmal bitte weiter. Genau, das Paradies. Es beginnt ganz vorne, bei der Entstehung der Welt, im Paradies. Gott hatte alles geschaffen, inklusive Adam und Eva, den ersten Menschen. Es war alles gut geworden und dann, am 7. Tag, ruhte Gott von seiner Arbeit aus und segnete diesen besonderen Tag als sein Eigentum. Daher sollen wir bis heute am 7. Tag, was bei uns ja traditionell der Sonntag ist, nicht arbeiten, sondern ausruhen. Das hat Hannah ja auch schon erzählt eben. Wenn wir den Schöpfungsbericht in 1. Mose 1 und 2 lesen, erhalten wir einige Informationen, wie es damals im Paradies ausgesehen hat. Es ist von vielen verschiedenen Pflanzen und Tieren die Rede und prachtvoll, liebevoll und schön sind Attribute, die bei den verschiedenen Bibelübersetzungen verwendet werden, um die Natur zu beschreiben. Also ein äußerlich wunderbarer Ort. Und die beiden Menschen, die dort lebten, lebten in heilen Beziehungen. Das erkennt man an Vers 25. Der Mann und seine Frau waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander, heißt es da. Dieses Verhalten zeigen ja in unserer Welt nur sehr vertraute Paare und vor allem ganz kleine Kinder, die noch völlig arglos und vertrauensvoll sind. Die sind noch absolut ehrlich und tragen keine Masken. So war die Beziehung zwischen diesen beiden ersten Menschen von Vertrauen und Ehrlichkeit geprägt. Und so vertrauensvoll war auch die Beziehung der Menschen zu Gott. Der Mensch war durch die Nahrung im Garten Eden rundum versorgt und lebte in völliger Sorglosigkeit und Gemeinschaft mit Gott. Er vertraute Gott und hat sich in allem, auch materiell, völlig auf Gott verlassen. Wie kleine Kinder, die in sicheren und geborgenen Verhältnissen aufwachsen. Dies wird durch den Kontrast deutlich, der dann im nächsten Kapitel zu lesen ist. Nach dem Sündenfall, dem Ungehorsam gegen Gott aufgrund mangelnden Vertrauens, versteckten sich Adam und Eva plötzlich, als Gott in den Garten kam. »Ich hörte dich im Garten und hatte Angst, weil ich nackt bin«, sagt Adam da plötzlich zu Gott. Die Unschuld ist dahin und damit auch dieses Ruhen in der vertrauensvollen Beziehung zu Gott, ihrem Versorger. Und damit kam die Unruhe in die Welt. Von nun an mussten die Menschen selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen und dabei mit vielen Widrigkeiten wie unfruchtbaren Böden und Schmerzen bei den Geburten kämpfen. Negative Gefühle wie Neid und die Angst, selbst zu kurz zu kommen, brachten zusätzliche Unruhe und Unfrieden in die menschlichen Beziehungen, wie man an den Söhnen von Adam und Eva erkennen konnte. denn Kain ermordete seinen Bruder Abel aus Missgunst. Dieses menschliche Muster setzt sich in allen nachfolgenden Generationen fort und auch ganze Völker sind in Streit und Krieg verwickelt, leider ja sogar bis heute. Doch vorher macht unser Hebräertext einen weiteren Stopp in der Weltgeschichte. Genau, die nächste. Die Wüstenwanderung. Schlüsselworte hierzu sind unsere Väter und das verheißene Land. Den jüdischstämmigen Adressaten des Hebräerbriefes war sicher sofort klar, worauf der Autor anspielte. Aber wir müssen zum Verständnis noch mal ein bisschen ausholen. Gott wollte sein Volk, die Israeliten, nach dem Auszug aus Ägypten, wo sie als Sklaven geschuftet hatten, in das verheißene Land führen. Dieses sogenannte Kanaan war laut 2. Mose 3, Vers 8 ein Land, in dem Milch und Honig fließen, also wo Nahrung im Überfluss vorhanden war. Dort sollte das Ruhen in Gottes Fürsorge nach dem Rausschmiss aus dem Paradies wieder Wirklichkeit werden. Und schon auf dem Weg dorthin versorgte Gott sein Volk mit allem, was sie brauchten, und warb so um ihr Vertrauen. Aber die Israeliten können dieses Vertrauen nicht aufbringen. Immer wieder zweifeln sie und verweigern Gott ihr Vertrauen und somit auch ihren Gehorsam und gehen eigene Wege. Sie gießen ein goldenes Kalb als Ersatzgott und haben zu viel Angst vor den Einwohnern Kanaans, als dass sie es mit Gottes Hilfe eingenommen hätten. Und so lässt Gott sie insgesamt 40 Jahre durch die Wüste ziehen, um ihnen so genug Gelegenheit zu geben, ihr Vertrauen zu trainieren. Während dieser ganzen Zeit in dieser unwirtlichen Region, die von Natur aus keine Lebensgrundlage für ein ganzes Volk bieten kann, versorgt Gott die Israeliten mit Manna, das vom Himmel fiel. Immer genug für einen Tag. Am Ende dieser Wüstenzeit darf dann die nächste Generation nach Mose das Land Kanaan einnehmen. Aber der ersten Generation, den ehemaligen Sklaven Ägyptens, bleibt der Zutritt verwehrt. Denn die versprochene Ruhe Gottes, das Ruhen in dieser vollkommenen Versorgung und Gemeinschaft mit Gott, das hatten die Israeliten schon am Anfang ihrer Wüstenwanderung verspielt. Und darauf nimmt unser Text in Vers 2 und in Vers 6 Bezug. Gerade hatten sie erlebt, wie Gott sie mit Manna und Wachteln vom Himmel versorgt hatte. Da begehrten die Israeliten schon wieder auf, weil am nächsten Lagerplatz kein Wasser zu finden war. Voller Zweifel fragten sie in 2. Mose 17, Vers 7, kümmert sich der Herr um uns oder nicht? Mit dem Abstand vieler Jahrtausende kommt uns das Volk Israel vielleicht bockig und unbelehrbar vor in seinem Misstrauen gegenüber Gott, ihrem Versorger. Aber dieser Zweifel, ausgedrückt in der schlichten Frage, kümmert sich der Herr um uns, bringt mir persönlich die menschliche Denkweise der jüdischen Väter sehr nahe. Dieser Zweifel, ob Gott wirklich eingreifen und alles zum Guten wenden wird, der kommt mir in meinem Leben sehr bekannt vor. Er ist sehr menschlich, denke ich. Aber Gott lässt keinen Zweifel daran, dass dieses Misstrauen ihm gegenüber Sünde ist, die eine Wiederherstellung der völligen Gemeinschaft mit ihm, dieses Ruhen im Land Kanaan mit ihm, völlig unmöglich macht. In Vers 3b stellt er ganz klar, in meinem Zorn über ihren Unglauben habe ich geschworen, niemals sollen sie in das verheißene Land kommen, nie die Ruhe finden, die ich ihnen geben wollte. Eine bittere Tatsache. Und dann gibt es einen weiteren herausgehobenen Zeitpunkt im Hebräerbrief, der mit heute beschrieben ist. Anhand des wahrscheinlichen Verfassungsdatums des Hebräerbriefes, nämlich 60 bis 70 nach Christus, kann man vermuten, dass dieses heute circa 40 Jahre nach der Verkündigung durch Jesus Christus stattgefunden hat. Und dies ist, finde ich, eine interessante Parallele zu der eben beleuchteten Wüstenwanderung, die ja auch 40 Jahre gedauert hat. Aufgrund anderer Bibelstellen lässt sich dieses heute jedoch noch weiter ausdehnen, zeitlich ausdehnen, von der Verkündigung des Evangeliums durch Jesus bis hin zu dem Zeitpunkt, an dem Jesus wiederkommt. Diese Zeit bezeichnet man als Gnadenzeit und in der leben wir auch heute. Und was ist nun heute? Anhand der alttestamentlichen Schriften belegt der Hebräerbrief in den Versen 7 und 8, dass dieses Angebot der Ruhe Gottes auch heute noch gilt. Nachdem an den Israeliten klar geworden war, dass die Menschen aus eigener Kraft nicht das Vertrauen aufbringen konnten, um ganz nach Gottes Willen zu leben, hat Gott sich einen Rettungsplan für die Menschen ausgedacht. Gottes Sohn, Jesus Christus, kam auf die Erde, um die Menschen mit Gott zu versöhnen. Durch seinen Tod und seine Auferstehung hat Jesus auch die Sünde des Misstrauens auf sich genommen und vergeben. Und alle daraus folgenden Sünden wie Ungehorsam, mangelnde Demut, Egoismus, Neid, Geiz, Gier und so weiter. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium, das auch die Empfänger des Hebräerbriefes gehört hatten. Und das ist die frohe Botschaft, die auch uns im heutigen Heute gilt. Eine hundertprozentige Gemeinschaft mit Gott ist wieder möglich, denn Jesus ließ sich für all unsere Schuld, die durch unser Misstrauen gegen Gott entstanden ist, am Kreuz bestrafen. Damit werden wir wieder schuldlos und können zur Ruhe kommen mit Gott. Wir können wieder in seinem Frieden leben und in der untrennbaren Gemeinschaft mit ihm. Nun kann man einwenden, dass es heute, wie auch zu Zeiten des Hebräerbriefes, eine hundertprozentige, immerwährende Gemeinschaft mit Gott nicht gibt, da wir ja immer wieder in Sünde und Schuld verstrickt sind und von den Einflüssen der Welt abgelenkt und beeinflusst werden. Heute erleben wir häufig nur einen schwachen Abglanz dieser hundertprozentigen Gemeinschaft, dieses Ruhens in Gottes Gegenwart. Doch es gibt noch einen weiteren, letzten Zeitpunkt in unserem Text. Er beinhaltet keine konkrete Zeitangabe, doch er liegt eindeutig in der Zukunft und er wird in der hier gewählten Übersetzung als Ziel angegeben. In Vers 1 haben wir gelesen, deshalb müssen wir alles daran setzen, um das Ziel nicht zu verfehlen, solange Gottes Zusage noch nicht erfüllt ist und seine Ruhe und seinen vollkommenen Frieden zu schenken. An diesem Zielzeitpunkt, dem ewigen Leben, das ist jetzt der letzte Teil, genau, ist die hundertprozentige ewige Gemeinschaft mit Gott, so wie sie zu Beginn der Welt war, wiederhergestellt. Dann können wir ausruhen von allen Mühen, Plagen und Sorgen, die Bestandteil dieser Welt sind. In der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, das sich ja mit der Zukunft der Welt befasst, wird die Aussage aus unserem Text nochmal bestätigt. Sie dürfen von ihrer Arbeit und ihren Leiden ausruhen. Der Lohn für all ihre Mühe ist ihnen gewiss, lesen wir in Offenbarung 14, Vers 13. Allerdings steht im Vers davor auch die Voraussetzung für dieses Versprechen. Und auch das deckt sich mit der Aussage im Hebräerbrief. Diese vollkommene Ruhe Gottes im ewigen Leben gilt nur denen, die ich zitiere, die Gottes Gebote halten und dem Glauben an Jesus treu bleiben. Und nun wird klar, warum der Verfasser des Hebräerbriefes die Judenchristen in Griechenland oder Italien so eindringlich ermahnt, am christlichen Glauben festzuhalten und Jesus trotz aller Schwierigkeiten und Verfolgungen weiter zu vertrauen. Es geht um die Frage, wo sie die Ewigkeit verbringen werden. In ewiger Gemeinschaft mit Gott oder in ewiger Trennung von ihm. Jeder, der diese gute Nachricht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, gehört hat, ist zu dieser Entscheidung aufgerufen, ob er Jesus als seinen persönlichen Erlöser annehmen will. In den letzten beiden Versen unseres Textes steht das ganz deutlich. Ich lese sie noch einmal vor. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch durch bis zur Scheidung von Seele und Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Gottes Augen bleibt nichts verborgen. Vor ihm ist alles sichtbar und offenkundig. Jeder Mensch muss Gott Rechenschaft abgeben. Das heißt, wer Gottes Wort hört und kennt, hat Verantwortung. Gottes Wort ruft zur Entscheidung auf, wie ein zweischneidiges Schwert, trennt diese Entscheidung zwischen Rettung und Gericht. Denn im Gericht, das dem ewigen Leben vorausgeht, werden wir über jedes Wort, was wir von Gott gehört haben, Rechenschaft ablegen müssen. Und da können wir nur bestehen, wenn wir uns auf Jesus, unseren Erlöser, als Fürsprecher berufen können. Dieser Weg zu Jesus ist häufig ein Prozess und Jesus hat mit jedem Menschen seinen ganz eigenen Zeitplan. Ich möchte da heute keinen Druck ausüben. Aber vielleicht gibt es Menschen hier, die schon viel von der frohen Botschaft wissen und gehört haben und die diesen nächsten Schritt, die bewusste Entscheidung für Jesus, noch nicht gegangen sind. Dann möchte ich die eindringliche Position des Hebräerbriefes einnehmen und euch mit seinen Worten sagen, heute, wenn ihr seine Stimme hört, dann verschließt eure Herzen nicht. Habt dann den Mut, den nächsten Schritt zu gehen. Geht nach dem Gottesdienst vielleicht auf jemanden zu, um zu beten, ja, um den nächsten Schritt zu gehen. Noch ist die Gnadenzeit. Noch wartet Jesus auf uns. Aber es gibt auch ein zu spät. Mit diesem eindringlichen Appell endet der heutige Predigttext aus Hebräer. Er hat uns gezeigt, dass es Gottes Sehnsucht vom Paradies bis zum ewigen Leben ist, mit seinen Kindern in enger Gemeinschaft, in seiner Ruhe und in seinem Frieden zu leben. Und dass Gott unser Versorger sein möchte. Und was ist nun mit unserem Heute? Wie kann uns der Text im eingangs genannten stressigen Alltag helfen? Es steht fest, dass diese Ruhe Gottes auch heute schon existiert. Denn Jesus hat in den Evangelien gesagt, dass das Reich Gottes mit seinem Wirken auf der Erde, also vor mehr als 2000 Jahren, begonnen hat. Und auch wenn die hundertprozentige Gemeinschaft mit Gott hier auf der Erde bruchstückhaft ist, lässt sie sich mit Hilfe des Heiligen Geistes doch immer wieder erahnen. Und damit auch das Ruhen in Gott und das Ausruhen von aller Arbeit und Sorge. In der Bergpredigt, die ja quasi das Grundgesetz des Reiches Gottes ist, geht Jesus unter anderem auf den Aspekt der materiellen Versorgung ein. Seit dem Sündenfall ist unser materielles Überleben ja ein zentraler Grund für Arbeit und Stress und zuweilen auch Sorgen, zum Beispiel in finanzieller Hinsicht. Dies wird übrigens auch in der Techniker-Stress-Studie bestätigt. 46% der Befragten sahen die Erwerbstätigkeit als den größten Verursacher von Stress an. Und da sagt Jesus in Matthäus 6, 31 bis 34, macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, werden wir genug zu essen haben und was werden wir trinken, was sollen wir anziehen? Nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr das alles braucht. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Deshalb sorgt euch nicht um morgen. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es ist doch genug, wenn jeder Tag seine eigenen Schwierigkeiten mit sich bringt. Genau wie bei der Wüstenwanderung der Israeliten bietet Gott seinen Kindern seine Versorgung an. Wir müssen uns nicht allein um all unsere Belange kümmern. Gott weiß, was wir zum Leben brauchen. Interessanterweise betont Jesus hier sehr die Zeiteinheit von einem Tag. Wir sollen uns nur um die Schwierigkeiten des aktuellen Tages kümmern, nicht um die von morgen. Wie bei den Israeliten, die immer genau für einen Tag das Manna bekommen haben. Wir aber hätten gern schon das große Ganze im Griff, das gesamte Problem gelöst und sind unruhig und sorgenvoll, wenn Gott uns nur den nächsten Schritt zeigt. Denn dann müssen wir uns seiner Führung überlassen, wissen noch nicht, wo der Weg enden wird. Und sich führen zu lassen, ist gar nicht so leicht. Lieber hätten wir meistens selber die Kontrolle über die nächsten Schritte. Wenn wir Gott hier doch nur mehr vertrauen könnten. Dann könnten wir sein Gebot, den siebten Tag der Woche als Feiertag zu heiligen und von aller Arbeit auszuruhen, fröhlich und erleichtert befolgen. Dann müssten wir an diesem Tag keine Klausuren korrigieren oder liegen gebliebenen Papierkram erledigen oder Hausarbeiten machen. Dann könnten wir Gott vertrauen, dass er uns in den nächsten Tagen genug Zeit schenken wird, um alle notwendigen Arbeiten zu erledigen. Dann könnten wir Gott gehorsam sein. 5 Kapitel später in Matthäus 11 lädt Jesus alle zu sich ein, die unter dem Gesetz der Welt leiden und sich damit abmühen. Er lädt sie ein, stattdessen sein Joch, also seine Herrschaft, anzunehmen. Diese Aufforderung richtete sich primär an die Juden, die versuchten, aus eigener Kraft das Einhalten der Gebote hinzukriegen. Ich denke aber, dass man diesen Vers durchaus auch auf die heutige Welt mit ihren Gesetzen anwenden kann. Was für Gesetze gelten denn in unserer Welt heute? Hier möchte ich 2 Beispiele nennen. Das Leben ist kurz, mach das Beste draus, nimm alles mit. So lautet ja ein verbreiteter Rat in der Welt. Viele Menschen leben nach diesem Motto. Doch wer sich für ein Leben mit Jesus Christus entschieden hat und sicher sein kann, nach seinem Tod das ewige Leben zu erleben, für den sind die großen Fragen des Lebens, das Woher, Wohin und Wozu, schon beantwortet. Das bringt Ruhe schon in das Heutige, in unser irdisches Leben. Denn wer sich sicher sein kann, dass er nach dem Tod in der Ewigkeit ein ganz wunderbares Leben haben wird, der muss nicht alles in dieses irdische Leben pressen, alles ausprobieren, alle Ziele der Welt bereisen müssen, alles gesehen haben. Der kann zur Ruhe kommen. Ein 2. Beispiel. Wer nichts leistet, ist nichts wert, ist ebenfalls ein ziemlich ungeschriebenes Gesetz dieser Welt. Aber Jesus setzt dagegen, dass er jeden Menschen ganz unabhängig von seinem Tun liebt und wertschätzt. Der Mensch bekommt nicht durch seine eigene Leistung den Wert, sondern dadurch, dass Gott ihn liebt. Schon diese Beispiele zeigen, wie sehr man im Reich Gottes entspannen kann. Diese Ruhe Gottes können wir also auch heute schon erleben. Wir können in die Gemeinschaft mit Gott abtauchen und dort neue Kraft tanken für unseren Alltag. Denn Arbeit und Mühe sind nach dem Sündenfall Bestandteil unserer Welt. Das ist leider nicht zu ändern. Aber auch die Ruhe Gottes gibt es heute schon. Und sie ist das notwendige Gegengewicht zu übermäßigem Stress und zu vielen Sorgen in unserem Alltag. Und so möchte ich die Predigt mit einer Liedzeile von Albert Frey schließen, die wir gleich auch noch singen werden. Gott, in deiner Gegenwart kommt mein Herz zur Ruhe. Amen.